So, gleich wird auch das Rätsel gelöst, was es mit dieser Katze auf sich hat, die da schon seit einiger Zeit steht. Wer weiß denn, wie man das Fachgebiet nennt der Wissenschaft, das sich zum Beispiel damit beschäftigt, dass da das Licht brennt? Oder dass ihr auf euren Stühlen sitzen bleibt und nicht an der Decke schwebt? Genau, Physik. Jetzt gibt es ein ganz spezielles Teilgebiet der Physik. Und das ist schon sehr speziell. Es gibt ja die normale Physik, die sich eben mit solchen Dingen beschäftigt. Dann gibt es Professoren, die schreiben ganze Wände voll mit lauter Formeln und da blickt keiner mehr durch. Und dann gibt es ein spezielles Teilgebiet der Physik, die Quantenphysik. Das ist so anstrengend, da kann man schon mal einen Knoten ins Hirn bekommen. Weil das sind die Dinge, die viel kleiner sind nochmal als Atome. Und da wird es ganz spannend, weil da viele Dinge passieren, die mit unserem normalen Denken, mit der normalen Logik so nicht begreifbar sind. Zum Beispiel, dass man nicht weiß, wo etwas ist. Ist es jetzt da oder ist es da? Und erst in dem Moment, wo es gemessen wird, erst in diesem Moment lässt sich das feststellen, wo es ist. Und da ist ganz viel Unsicherheit dabei. Und jetzt gab es einen Mann namens Erwin Schrödinger, der hat versucht, das mit einem Gedankenexperiment ein bisschen zu erklären. Und zwar, er hat eine Kiste genommen, also er hat sie nicht wirklich genommen, ist das nur ein Gedankenexperiment, aber man stelle sich also eine Kiste vor mit einer Katze darin, keine Angst, hier ist nichts drin. Das soll ja auch nur ein Gedankenexperiment sein. Und in dieser Kiste ist also eine Katze und eine Giftkapsel und ein radioaktives Element. Und wenn dieses radioaktive Element zerfällt, dann wird irgendwann diese Giftkapsel aufgemacht, automatisch, und die Katze ist tot. Wir wissen nicht, ob die Katze da drin tot ist oder lebendig. Das ist der Hintergedanke von diesem Gedankenexperiment. Erst wenn wir nachschauen, dann wissen wir das. Und das ist ganz viel Unsicherheit. Das ist Unwissenheit. Wir wissen etwas nicht. Wir können auch nichts darüber wissen, bis zu dem Moment, wo wir reinschauen. Wir sind ja in so einem Schwebezustand, wo wir es einfach nicht wissen können. Und jetzt ist die Frage, ist das mit unserer Zukunft genauso? Oder ist es da etwas ganz anderes? Wie ist das denn mit der Hoffnung auf die Wiederkunft? Ich habe das mal versucht darzustellen mit so einem Pfeil, wo der König niederkommt auf Erden, wo der König wiederkommt und dann auf Erden ist, und das ist zu einem unbestimmten Zeitpunkt, deswegen die Uhr ohne Zeiger. Also irgendwann wird das soweit sein, dass dieser Herr wiederkommt. Und wie ist das? Ist das mit ganz viel Unwissenheit für uns verbunden? Ist das etwas, was wir nicht wissen können? Und ist das überhaupt wichtig, dass wir das wissen können? Ich kenne einige, und ich habe erst gestern Abend diesen Satz auch wieder gehört, ach, da muss man nicht so genau Bescheid darüber wissen. Jesus kommt so und so wieder, so genau muss ich darüber gar nicht Bescheid wissen. Ja, ist ein bisschen ein Problem, diese Einstellung. Denn der ganze christliche Glaube ist durchzogen von dem Thema Wiederkunft des Herrn. Die Lehre von den letzten Dingen ist wichtig. Die Tatsache, dass Jesus Christus wiederkommen wird, ist kein Randthema. Es ist nicht etwas für Spezialisten, die sich da tiefer reinknien, sondern es ist etwas für uns alle. Und woran erkennt man das? Und ich habe hier mal Altes Testament und Neues Testament so als Bücher dargestellt. Das ganze Alte Testament ist durchzogen von Prophetie. Und es gibt da auch einige Prophetien, die beziehen sich auf Dinge, die jetzt noch nicht passiert sind. die noch kommen werden. Das Neue Testament ist geprägt von Prophetie. Und ein großer Teil der Briefe oder natürlich auch der Offenbarung, ein großer Teil dreht sich nur um diese Zukunft, um das, was da kommt, um die Lehre von den letzten Dingen. Und wir haben vorhin gehört, Matthäus 16, Vers 26 und 27, wo drin steht, denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn, und jetzt kommt die Begründung für das, warum das so schrecklich ist, denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Das steckt jetzt hier mitten im Matthäusevangelium, nicht irgendwo in der Offenbarung. Mittendrin im Evangelium. Und wie endet das Matthäusevangelium? Da ist die Rede von der Wiederkunft, da ist die Rede von den letzten Tagen, nämlich, dass er bis ans Ende der Zeit bei den Jüngern sein wird. Das Ende der Zeit. Es gibt ein Ende, es gibt ein fest definiertes Ende. Und das ist deswegen wichtig zu wissen. Oder gehen wir an den Anfang des Matthäus-Evangeliums. Die erste Verkündigung, die dort steht, ist in Matthäus 3, Vers 2, wo Johannes der Täufer sagt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Also die Verkündigung hat mit der Wiederkunft zu tun. Das Evangelium wird immer mit der Wiederkunft auch verkündet und begründet. Und wir sehen das auch bei Apostelgeschichte 17, wo Paulus auf dem Areopag lehrt und wo er den Griechen das zuruft, dass eines Tages dieser Herr Jesus Christus wiederkommen wird, um zu richten. Er wird das Gericht ausüben. Das war eine Evangelisation und da spricht Paulus über die Wiederkunft. Und warum machen wir das Thema eigentlich heute? Heute ist der erste Advent und Advent bedeutet Ankunft. Und spätestens bei dieser Gelegenheit sollte man mal wieder über die Wiederkunft sprechen, über die Wiederkunft sich etwas anhören, sich damit beschäftigen, weil es so wichtig ist. Und wir haben jetzt schon gehört, also Altes Testament und Neues Testament, die sind durchzogen von der Wiederkunft und ich könnte euch da etliche Beispiele nennen. Der erste Thessalonicher Brief zum Beispiel, mit dem wir uns heute beschäftigen, der ist ohne das Thema Wiederkunft nichts, da ist nichts mehr da, weil sich das wie der rote Faden durchzieht und weil es hauptsächlich um dieses Thema dreht. Oder auch wenn wir das Mahl miteinander feiern wie heute. Wir sollen das Mahl feiern, bis er kommt. Auch hier steckt dahinter, er kommt wieder. Und deswegen habe ich hier unten Brot und ein Kelch noch abgebildet. Das ist aber auch wichtig, sich mit diesen letzten Dingen zu beschäftigen, mit der Endzeit, weil es uns eine Orientierung gibt und das soll dieser Kompass hier ausdrücken. Es gibt uns Orientierung, es richtet uns immer wieder aus nach oben. Denn wir stehen alle in der Gefahr und ich weiß, wovon ich rede, weil es bei mir so ist und ich sehe es bei anderen auch. Wir stehen alle in der Gefahr, uns ständig um die Dinge zu kümmern, die links und rechts und vor und hinter uns sind. Wir kümmern uns um die Dinge dieser Welt. Wir beschäftigen uns damit. Wir richten unser ganzes Interesse darauf und vergessen oft, dass wir nach oben trachten sollen, dass wir nach dem trachten sollen, was droben ist, dass wir auf seine Wiederkunft hoffen sollen. Und dann habe ich unten noch ein paar Menschen abgebildet. Das soll symbolisieren, dass es eine ganze Menge Zeugen gibt, denen die Wiederkunft extrem wichtig war. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Paulus, Petrus, um nur ein paar zu nennen. Da spielt die Wiederkunft in allem, was sie niedergeschrieben haben, eine wichtige Rolle. Und deswegen kann man nicht einfach darüber hinweggehen, sondern man muss sich damit beschäftigen. Und was wir heute machen, wir gucken uns mal den ersten Thessalonicher Brief an und gehen den gesamten Brief miteinander durch. Also wirklich den gesamten Brief. Wir lesen nicht alles, sondern nur die Texte, wo das ganz deutlich zum Vorschein kommt. Aber das sind, ihr werdet es dann sehen, die entscheidenden Texte. Und ich bitte euch schon mal aufzuschlagen, 1. Thessalonicher, denn wir fangen auch gleich ganz vorne an in den ersten Versen dieses Briefes. Und ich habe mir heute mal überlegt, das hier ein bisschen anders zu machen, um noch tiefer in den Text einzusteigen. Werden wir uns heute mal ganz intensiv mit diesem Text beschäftigen, indem ich auch mal Dinge heraushebe, unterstreiche und mal klarstelle, was hier denn alles drinsteht, was unser heutiges Leben auch betrifft, wenn es um die Wiederkunft geht. Also 1. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 2 bis 3. Wir danken Gott allezeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig gedenken an euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Da steckt jetzt etwas drin, nämlich, was ganz wichtig ist, euer Werk im Glauben, eure Bemühung in der Liebe. Das sind die Dinge, die die Thessalonicher getan haben. Das ist ihr Leben. Aber daneben steht hier auch euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und diese beiden Dinge sind miteinander verknüpft. Die hängen zusammen. Und wir werden das an den anderen Stellen auch noch sehen, dass die zusammenhängen. Die gehören zusammen. Das ist nichts, was man voneinander trennen kann. Man kann nicht sagen, ich kümmere mich lieber darum, dass ich wie ein guter Christ lebe und dass ich gute Werke tue. Das mit der Wiederkunft, das ist nicht so wichtig. Das kann man nicht sagen, weil das eine hängt vom anderen ab. Und Paulus sagt es hier den Thessalonichern, dass wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben, eure Bemühung in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Also das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt und das habt ihr vorhin schon gesehen, dieses Zeichen, das ich hier mit reinbringe, das hat einfach den Sinn, dass es ein bisschen deutlicher wird. Und auch dieser Karton kommt später nochmal ins Spiel, denn der hilft uns als Eselsbrücke an diese Dinge zu denken, die passieren werden, die ganz sicher passieren werden, auf die absolut Verlass ist. Und wir sehen also in Rot dieses Herz, die Liebe, wir sehen die Hand, das Werk im Glauben und wir sehen dieses Symbol für die Wiederkunft zu einem Zeitpunkt X, wo wir dann das erleben werden. Und das gehört zusammen. Kommen wir zum nächsten, die Verse 9 bis 10, auch im ersten Kapitel. Denn sie selbst erzählen uns, da geht es jetzt um die Menschen in der Umgebung von den Thessalonichern. Denn sie selbst erzählen uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um erlöst zu sein. Nein, das steht da nicht. Wie ihr euch bekehrt habt, damit ihr als Erlöste glücklich auf Erden leben könnt. Auch das steht hier nicht. Aber das ist etwas, was wir oft denken. Aber hier steht, wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Also was sehen wir hier? Wir sehen wieder diese Erwartung, seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten und Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Und was sehen wir hier noch, wenn wir genau hinschauen? Wir sehen, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Und jetzt nehmen wir noch eine Farbe dazu. Wir nehmen jetzt noch die Bekehrung. Also da ist die Bekehrung nicht, um dann so vor sich hinzuleben, sondern um dann Gottesdienst zu betreiben. Der Sinn der Bekehrung ist, Gottesdienst zu betreiben. Und dieses Wort und, das ist wirklich sehr wichtig, und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Und jetzt haben wir wieder dieses Symbol und noch zusätzlich das Symbol für die Umkehr. Also, diese drei Dinge, die gehören zusammen. Zuerst ist die Bekehrung. Die Bekehrung ist nicht ein Selbstzweck, sondern sie dient dazu, dass Gott Gottesdiener bekommt, die Gottesdienst betreiben und die ihn erwarten. Und das ist das, was Paulus an den Thessalonichern super findet. Das lobt er hier ganz deutlich. Gehen wir weiter zu Kapitel 2, Vers 13. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Hier steht jetzt nichts von der Wiederkunft, aber ich wollte diese Stelle trotzdem mit aufnehmen, weil sie etwas ganz Wichtiges uns zeigt. Dass wir nämlich, wenn jemand predigt, wenn wir etwas hören aus dem Wort Gottes, dass wir dann mal hinter die Fassade des Menschen schauen, wird da Gottes Wort gepredigt? Und wenn es Gottes Wort ist, dann sollten wir auf dieses Wort auch hören. Wir danken Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, also das Wort Gottes, es nicht als Menschenwort aufgenommen hat, sondern als Gotteswort. Und dieses Gotteswort, das muss ja etwas bewirkt haben, etwas ganz Bestimmtes. Denn die Thessalonicher haben sich dann bekehrt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Also war der Inhalt der Verkündigung, ihr müsst euch bekehren, ihr sollt Gott dienen und ihr sollt seinen Sohn aus den Himmeln erwarten, nicht zu erwarten. Also das sind die Dinge, um die es hier geht. Und dann noch 1. Thessalonicher 2, Vers 19. Und hier taucht jetzt plötzlich wieder die Wiederkunft auf, allerdings ein bisschen anders. Wir haben die Wiederkunft in Vers 19 am Schluss. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Und Kapitel 3, Vers 12 bis 13. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander. Das müssen wir jetzt wieder rot markieren. Und zu allen, gleich wie wir auch sie zu euch haben, damit ihr eure Herzen stärke und sie untadelig seien in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Und wieder haben wir jetzt diese beiden Dinge, nämlich die Werke und die Wiederkunft. Wieder ist das verknüpft, wieder ist beides da. Und Paulus wünscht sich jetzt etwas. Also er erkennt an, dass die Werke der Liebe da sind bei den Thessalonichern. Das hat er ja vorher geschrieben. Er erkennt an, dass sie seinen Sohn, also Gottes Sohn, aus den Himmeln erwarten. Er kennt das an, aber er wünscht sich, dass sie dann noch wachsen und überströmend werden. Also sie sind noch nicht fertig. Aber sie sollen zu einem bestimmten Ziel hinkommen. Das Ziel ist, untadelig in Heiligkeit. Untadelig in Heiligkeit. So sollen die Thessalonicher leben, und zwar sollen sie spätestens zum Zeitpunkt der Wiederkunft genau so sein, untadelig in Heiligkeit. Und jetzt schauen wir uns mal die Zusammenfassung an, was passiert ist in Thessalonich. Paulus und Silas, glaube ich, oder war es Timotheus? Auf jeden Fall Paulus kommt nach Thessalonich und predigt Gottes Wort. Er verkündigt ihnen, dass der Herr Jesus Christus gestorben und auferstanden ist für die Sünden, dass man sich bekehren muss, um Sündenvergebung zu bekommen. Und das haben sie dann auch getan. Er hat ihnen aber auch verkündigt, dass das Werk der Liebe dazukommen muss, dass wir aus Liebe zu Gott und den Menschen auch Werke tun müssen. Nicht um errettet zu werden, sondern als Folge der Errettung, als Folge der Bekehrung. Und das alles im Hinblick auf die Wiederkunft. Und wenn wir jetzt die Stellen mal kurz anschauen, sehen wir, die Wiederkunft kommt tatsächlich häufiger vor als die Werke. Das scheint also noch ein Tick wichtiger zu sein. Dass wir Gottesdienst betreiben, ist richtig. Dass unser ganzes Leben ein Gottesdienst sein soll, ist wichtig. Aber das alles im Hinblick auf die Wiederkunft, im Angesicht der Tatsache, dass der Herr wiederkommen wird, um uns zu sich zu holen und um zu richten. Und das alles war bei den Thessalonichern schon da. Dieses Verständnis war bei den Thessalonichern da. Sie haben das verstanden, sie haben das gelebt und er lobt sie dafür. Und das war wunderbar. Jetzt ist aber eine Sache passiert. Und zwar kam der Tod. Ist jetzt eigentlich alles aus, haben sie sich gefragt. Da stirbt Schwester X und Bruder Y, dann stirbt noch jemand und dann stirbt noch jemand. Aber Paulus hat uns doch verkündet, dass der Herr wiederkommt und dass wir bei ihm sein werden, dass er uns zu sich holen wird. Was ist jetzt mit denen, die da sterben? Und jetzt haben wir ein Problem, weil wir aus unserer Perspektive heraus, na klar, das steht doch in 1. Korinther 15, das steht doch in der Offenbarung, das steht doch hier, Philipper 3, das stehen doch alle diese Stellen, wo es um die Auferstehung geht und die Wiederkunft. Ja, aber die Thessalonicher hatten das nicht. Der erste Thessalonische Brief war wahrscheinlich der erste Brief, der überhaupt geschrieben wurde, von dem wir hier wissen. Sie hatten dieses Wissen noch nicht. Der erste Korintherbrief wurde später geschrieben. Die Offenbarung wurde viel später geschrieben. Um das Jahr 50 herum wurde dieser erste Thessalonische Brief geschrieben, um eine bestimmte Frage zu beantworten, nämlich, ist mit dem Tod alles aus? Haben die Pech gehabt, die gestorben sind, bevor Jesus wiedergekommen ist? Da lächeln wir vielleicht drüber, aber das war eine ernstzunehmende Frage damals. Denn sie haben ja sich bekehrt, um Gottesdienst zu betreiben und um seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Sie haben hingelebt und hingefiebert auf diese Wiederkunft. Sie haben das erwartet, dass das passiert. Und dann sind die Ersten gestorben. Man kann sich die Verzweiflung schon ein bisschen vorstellen. Denn sie hatten nur das Alte Testament zu diesem Zeitpunkt und vielleicht noch das eine oder andere Evangelium, wo zwar ja von der Wiederkunft berichtet war, aber nicht, was die Auferstehung und so weiter betrifft. Also das war jetzt eine echte Not, die zu den Thessalonichern da gekommen ist, die über die Thessalonicher gekommen ist. Eine echte Not, und sie wussten nicht damit umzugehen. Und Paulus hat davon erfahren und hat dann diesen ersten Thessalonicher Brief geschrieben. Und er fängt an, indem er davon spricht, von Gottesdienst und Wiederkunft. Er lobt sie für Gottesdienst und Wiederkunft. Er schreibt, dass sie ja früher schon das, was er gesagt hat, als Wort Gottes angenommen haben und sich dann bekehrt haben. Und dann kommt er zu dem Eigentlichen, warum er diesen Brief geschrieben hat. Dann kommt er nämlich zu Kapitel 4, die Verse 13 bis 18. Und das schauen wir uns jetzt mal genau an. Ich lese mal den gesamten Text. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, Wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Nun wird hier etwas ganz Wichtiges angesprochen, und zwar ist das die Unwissenheit. Es gibt unwissende Christen. Die Thessalonicher waren zu diesem Zeitpunkt unwissend. Sie hatten deswegen auch an dieser Stelle Probleme mit ihrer Hoffnung, weil sie unwissend waren. Sie waren traurig. Und das alles hat ja Paulus dazu bewogen, überhaupt diesen Brief zu schreiben. Das alles war ja der Anlass für diesen Brief. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Unwissenheit ist nichts, ja, kann man mal so nehmen, ist okay. Nein, es ist nicht okay. Wir Christen dürfen nicht unwissend sein in den Punkten, wo Gottes Wort etwas darüber sagt und wo es das immer wieder wiederholt und klar sagt. Da dürfen wir nicht unwissend sein. Es muss sich keiner mit den tiefsten Verästelungen jeder Lehre beschäftigen, die es rund um die Wiederkunft gibt. Das nicht. Aber die grundlegenden Dinge müssen wir wissen und müssen wir verstehen. Weil darauf unser Glaube aufbaut, weil darauf unsere Hoffnung gründet und weil es uns Trost gibt. Denn das ist ja dem Paulus hier an dieser Stelle anscheinend ganz wichtig. Wir wollen nicht, dass ihr traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Es gibt Menschen, die keine Hoffnung haben. Wir alle kennen solche Menschen. Die glauben allen Ernstes, mit dem Tod ist alles aus. Das ist ihre größte Hoffnung, denn dann käme ja auch kein Gericht, keine ewige Verdammnis. Was ist das für eine Hoffnung? Und Paulus realisiert das, dass die Thessalonicher jetzt im Moment dieses Problem haben und eigentlich in diese Richtung zusteuern, auch keine Hoffnung mehr zu haben und auch traurig zu werden. Aber sie sollen eben nicht traurig sein. Trauer ist nicht das Hauptkennzeichen des Christen, sondern Freude. Freude und Vorfreude. Freude über die Erlösung, Freude über das großartige Erlösungswerk unseres Herrn, aber auch Vorfreude darauf, dass er wiederkommen wird und dass er uns zu sich holen wird. Das gehört zusammen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz hier an dieser Stelle. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Das ist wieder biblische Logik, nicht menschliche Logik, das ist biblische Logik. Erinnert euch an die Diskussion von Jesus mit den Sadduzäern, wo sie die Auferstehung in Frage stellen wollten und er erklärt ihn ganz einfach, mit ganz einfacher biblischer Logik. Wenn Gott sich der Gott Abrahams und Isaak und Jakobs nennen lässt, dann sind doch die nicht tot für immer. Denn er ist doch ein Gott der Lebenden und nicht der Toten. Ganz einfache biblische Logik. Und hier ist auch ganz einfache Logik. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Und deswegen steht daneben dieses 1 plus 1 ist 2. Das wissen die Kinder schon recht bald. 1 und 1 ist 2. Jetzt ist die Frage, wenn wir uns das mal anschauen, 1 und 1 ist 2. Stimmt das denn, wenn zum Beispiel das Wetter schlecht ist? Ist es dann immer noch richtig? Ja, natürlich. Das Wetter hat überhaupt keine Auswirkung auf diese Tatsache. Was aber, wenn ich jetzt gerade nicht fühle, dass das so ist, spielt mein Gefühl irgendeine Rolle? Wir haben ja in unserer Zeit Leute, die fühlen, dass sie nicht Mann oder Frau sind. Das Gefühl wird da sehr wichtig genommen. Spielt das eine Rolle bei 1 und 1 ist 2? Nein, Mathematik bleibt Mathematik und das bleibt bestehen. Also Gefühl spielt auch keine Rolle. Was ist denn mit meiner Lebenssituation? Was ist denn, wenn meine Situation gerade nicht dazu passt, dass 1 und 1 2 ist? Wenn ich das gerne anders hätte, damit es besser zu meiner Lebenssituation passt, spielt auch keine Rolle. Ist völlig egal. Und das Wichtigste, womit man eigentlich alles außer Kraft setzen kann, ist die Ignoranz. Ich kann es doch einfach ignorieren, oder? Ja, kannst du, aber 1 und 1 bleibt trotzdem 2. Daran ändert sich nichts und niemals ändert sich etwas an dieser Tatsache. Und das ist diese zwingende Logik, die Paulus hier bringt. Diese ganz zwingende Logik. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wenn du das glaubst, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Das gehört absolut zusammen und er stellt es klar. Denn das sagen wir in einem Wort des Herrn. Das gehört zusammen und jetzt führt er etwas auf, was dann den Thessalonichern ganz viel Mut macht und was ihnen Trost gibt. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Und jetzt kommen verschiedene Punkte. Verschiedene Punkte, die jetzt ganz wichtig werden. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht, und das ist Punkt Nummer 1, und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, das sind wir immer noch hier. Danach werden wir, die wir leben, übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. 8 Fakten. Und ich habe hier etwas mit 8 Ecken. Und warum mache ich das? Ganz einfach, um diese Eselsbrücke zu bauen. Denn wenn ihr morgen eine Kiste seht mit 8 Ecken, könnt ihr wieder daran denken, was hier steht. Was hier genau beschrieben steht und was uns Mut und Hoffnung und Trost gibt. Wenn der Befehl ergeht, und jetzt müssen wir uns fragen, wer gibt denn diesen Befehl? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Jesus sagt in Markus 13, um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Man kann also berechtigt davon ausgehen, dass der Befehl vom Vater kommt. Dass der Vater sagt, jetzt. Man kann aus 1. Thessalonicher 4 aber auch herauslesen, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels, dass das vielleicht der Befehl eines Engels ist. Ja, ist schwierig, denn der letztgültige Befehl muss dann doch wieder von Gott kommen. Also das wäre etwas schwierig und halte ich für weniger wahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist dann Johannes 5, Vers 25, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und diese hören werden leben. Das ist wahrscheinlicher als das mit dem Erzengel, dass das der Befehl ist, aber die Stunde kommt und ist schon da. Ich glaube, das drückt wirklich etwas aus, was schon da ist, denn ein paar Kapitel später in Johannes 11 sagt Jesus mit einem Befehlsruf zu Lazarus, komm heraus. Es war also schon da. Deswegen denke ich, aber da muss man auch nicht darüber streiten, aber ich denke, der Befehlsruf, der geht vom Vater aus. Der Vater wird das Kommando geben, jetzt ist die Wiederkunft. Jetzt ist dieser Tag des Herrn da. Und dann passieren diese 8 Dinge. Und das erste ist eben der Befehl. Damit beginnt alles. Dann haben wir die Stimme des Erzengels, die Posaune Gottes. Er wird vom Himmel herabkommen. Die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Das sind diese 8 Punkte, die an dieser Stelle wichtig sind zu wissen. Das ist das, woran wir uns immer wieder erinnern sollen. Das ist das, was uns Mut und Hoffnung geben kann, weil das keine Fantasie ist, sondern hier wird ganz genau ein Vorgang beschrieben. Hier wird etwas wie in einer Bedienungsanleitung Schritt für Schritt beschrieben, was nacheinander kommen wird. Das gibt uns Gewissheit, weil das nichts ist, was Paulus sich ausgedacht hat. Er sagt es ja in Vers 15. Ganz deutlich sagt er es. Wir sagen es euch in einem Wort des Herrn. Das ist nichts, was Paulus oder sich Paulus und ein paar andere Mitarbeiter sich zusammengereimt hätten, so wird es wahrscheinlich sein. Nein, er hat ein Wort des Herrn bekommen und gibt es jetzt den Thessalonichern weiter als Erste. Später schreibt er es in ähnlicher Form mit anderen Worten den Korinthern und anderen auch, den Philippern. Immer wieder ein bisschen anders formuliert, aber hier haben wir ganz klar diesen Ablauf, der festgelegt ist und an dem nicht mehr zu rütteln ist. Und dieser klare Ablaufplan, der steht uns jetzt hier vor Augen. Es beginnt alles mit diesem Befehl. Der Befehl wird ausgesprochen und dann kommt die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes und der Herr kommt vom Himmel herab. Dann werden die Toten auferstehen und die Auferstandenen und die noch lebendigen Christen werden entrückt in Wolken. Und auch das ist interessant, in Wolken. Man kann es so sehen, dass damit die Wolken am Himmel gemeint sind. Wir werden entrückt und verschwinden dann in den Wolken. Ich glaube aber eher, dann müsste hier stehen in den Wolken oder in die Wolken. Das steht aber nicht, sondern es steht in Wolken. Ich glaube, dass so viele Auferstandene und so viele noch lebende Christen sind, die da entrückt werden, dass das riesige Wolken am Himmel sind, die da nach oben gehen. Riesige Mengen. Wir sehen da viele, 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 viele Millionen Erlöste, die alle durch Christi Blut erlöst worden sind, die gleichzeitig nach oben gehen zur Begegnung mit dem Herrn. Und wir werden dann Gemeinschaft mit dem Herrn haben, alle Zeit. Soweit der Ablaufplan, der jetzt den Thessalonichern völlig klar ist. Sie wissen jetzt ganz genau, was passieren wird, in welcher Reihenfolge. Und am Schluss steht dann wieder dieser Aufruf von Paulus, nämlich, was sie tun sollen. So tröstet nun einander mit diesen Worten. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Nicht mit irgendwelchen Worten, nicht mit einem schnell dahingesagten, ja, der Herr kommt bald wieder, sondern mit diesen Worten. Das heißt, vielleicht sollten wir diese 8 Punkte wirklich kennen. Und ich erinnere nur noch mal daran, die 8 Ecken. Vielleicht kann man sich das so leichter merken, dass es 8 Punkte sind. Und vielleicht sollten wir uns öfters daran erinnern, ja, der Vater wird den Befehl geben, dann wird die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen und der Herr selbst wird herniederfahren vom Himmel. Er wird herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken. Und dort werden wir dem Herrn begegnen und dann werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Ich glaube, das ist wirklich Absicht, dass hier steht, so tröstet nun einander mit diesen Worten. Dass wir vielleicht das auswendig können oder zumindest diese Punkte mal aufzählen können. Die sind nicht weiter schwer, weil es auch eine logische Reihenfolge ist. Aber wir sollten es wissen und wir sollten es weitersagen können, weil wir den Auftrag haben, einander zu trösten mit diesen Worten. Und jetzt gehen wir weiter, denn Sie wissen jetzt, wie das alles passieren wird. Sie haben jetzt den Trost bekommen. Sie wissen jetzt ganz genau, was mit Ihren Verstorbenen passiert ist. Und jetzt kommt Paulus zum Abschluss und schreibt in Kapitel 5, und ich lese uns die Verse 1 bis 11. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Vers 1. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben. Das klingt jetzt zuerst mal so, als hätten die Thessalonicher das Wissen besessen, wann der Zeitpunkt sein wird. Aber das wird gleich in Vers 2 wieder zunichte gemacht, denn da steht ja, ihr wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Das haben die Thessalonicher gewusst, dass sie eben nicht wissen, wann dieser Zeitpunkt da ist. Und auch wir wissen diesen Zeitpunkt nicht. Wir kennen den Zeitpunkt nicht. Wir wissen weder um Tag noch Stunde. Das war allein der Vater. So hat es Jesus bezeugt. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, was passieren wird, wenn diese Stunde kommt. Dann kommen die 8 Punkte. Also, sie haben es nicht genau gewusst, wann, aber sie wussten, dieser Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und jetzt müssen wir uns mal diesen Tag des Herrn anschauen. Denn das ist ein wichtiger Punkt, was hier passiert. Es geht jetzt auch aus diesem Text hervor, dass es hier einen doppelten Ausgang gibt. Es gibt 2 Gruppen von Menschen, für die der Tag des Herrn etwas völlig anderes bedeutet. Das sind auf der einen Seite die Thessalonicher und wir, die Gläubigen, die erleben Auferstehung, Entrückung, Gemeinschaft mit dem Herrn. Und auf der anderen Seite, ich lese aus Jesaja 13, 9, 11 und 13, siehe, der Tag des Herrn kommt, unbarmherziger, überfließender und glühender Zorn, das Land zur Wüste zu machen und die Sünde daraus zu vertilgen. Und ich werde heimsuchen an der Welt ihre Bosheit und an den Gottlosen ihr Unrecht und will die Prahlerei der Übermütigen zum Schweigen bringen und den Hochmut der Gefürchteten erniedrigen. Darum will ich den Himmel erschüttern und die Erde soll von ihrer Stelle rücken vor den Zorn des Herrn der Herrscher und am Tage der Glut seines Zorns. Das ist etwas, das ist schrecklich und das hat nicht nur Jesaja so vorhergesagt. Nicht nur Jesaja wurde von Gott gebraucht, um diese Botschaft weiterzubringen. An vielen, vielen Stellen finden wir eine Beschreibung dieser schrecklichen Ereignisse, die dann kommen. Das Zorngericht Gottes, der Zorn des Lammes, das Gericht Gottes über diese gefallene Welt, über die Menschen, die sagen, nein, ich will nichts mit Jesus zu tun haben, nein, ich will mich nicht erlösen lassen, nein, ich will nicht kommen, wenn doch die Hand des Herrn ausgestreckt ist und auch sagt, komm. Es gibt einen doppelten Ausgang. Es gibt unterschiedliche Dinge, die da passieren werden. Es passiert weltweit, dass Menschen erlöst werden. Und auf diesen Tag der Erlösung dürfen wir uns freuen. Aber an diesem Tag werden eben auch Dinge passieren und beginnen, die nicht schön sind. Das Zorngericht Gottes über die Sünde. Der verdiente Zorn Gottes über die Sünde. Das wird am Tag des Herrn passieren. Und dann steht in Vers 3, das Verderben wird sie plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig, für uns ist jetzt hier beschrieben, wie wir leben sollen. Nicht in Angst, überhaupt nicht. Das schreibt Paulus ganz klar, Vers 9, denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt. Das Zorngericht kommt, aber uns hat der Herr nicht zum Zorngericht bestimmt. Denn wer erlöst ist durch Christi Blut, der ist gerettet und wird nicht in das Zorngericht kommen, sondern wir sind bestimmt zum Heil, zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Was wir tun sollen, und das geht jetzt aus diesen Versen 4 bis 6 hervor, wir sollen nicht in der Finsternis leben. Wir sind nämlich Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an und der Finsternis. Wir sollen deswegen nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wachen und nüchtern sein. Und das, liebe Geschwister, ist wieder etwas, was das unterstreicht, was wir am Anfang schon gehört haben, nämlich, dass die Wiederkunft zum Glauben dazugehört. Wir sollen wachsam sein, die Zeichen der Zeit beurteilen und wissen, dass die Wiederkunft bald kommt. Und dann lesen wir von diesem Brustpanzer des Glaubens in Vers 8 und der Liebe und dem Helm der Hoffnung des Heils. Hoffnung ist etwas, das haben wir noch nicht in Händen. Wir können es noch nicht greifen, anfassen, aber wir wissen, dass es kommt. Und unsere Erlösung ist nahe, unser Heil ist nahe. Und wir wissen jetzt aus 1. Thessalonicher 4, wie das Ganze aussehen wird. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils. Und zum Abschluss möchte ich noch auf diesen letzten Vers hier hinweisen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er es auch tut. Denn da steckt jetzt ein Wort drin, das heißt Parakaleo, das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Der Heilige Geist wird auch der Tröster genannt, der Paraklet, wie es im griechischen Urtext heißt. Und das Interessante ist, der letzte Vers von Kapitel 4, so tröstet nun einander mit diesen Worten, und dieser 11. Vers in Kapitel 5, so ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er es auch tut. An beiden Stellen, die ich hier gelb markiert habe, steht Parakaleo. Eigentlich müsste man es gleich übersetzen. Wir sollen einander ermahnen, wir sollen einander trösten, wir sollen einander ermuntern, dazu aufrufen, immer wieder aufzuschauen zu dem Herrn, immer wieder aufzuschauen und zu warten darauf, dass er wiederkommt. Wir sollen wach sein und darauf achten, ist es jetzt soweit oder erst morgen oder erst in einem Jahr, das wissen wir nicht, aber wir sollen darauf warten, dass es passiert. Und da sollen wir uns ermahnen, trösten, ermuntern, aufrufen. Das sind alles Bedeutungen des Wortes Parakaleo. Und wenn wir nochmal zurückgehen zu diesem Text und vor allem zu Kapitel 4, so tröstet nun einander mit diesen Worten. Dann zeigt es uns, wir können einander wirklich Trost geben. Wir können diese Hoffnung auch wirklich weitergeben, wenn wir uns mit diesen Texten beschäftigen. Und wenn wir nicht so tun, als sei die Frage der Wiederkunft nur etwas für Theologiestudenten oder Bibelschüler oder Leute, die sich da besonders tief reinknien wollen als Hobby, das geht uns alle an. Das hat etwas mit unserem Sterben und unserer Sterblichkeit zu tun, ob wir eine Hoffnung haben, die über den Tod hinausgeht. Und ich kann euch bezeugen, mir hat es ganz viel Mut gemacht, mich wieder ganz intensiv mit diesem Text zu beschäftigen. Und ich möchte euch auch einladen, lest den ersten Thessalonicher Brief und dann gerne auch gleich den zweiten, denn da geht es nämlich weiter mit der Frage der Wiederkunft. Lest das und verinnerlicht das, was hier steht, diese 8 Punkte. Und vielleicht, wenn ihr morgen oder nächste Woche eine Kiste seht mit 8 Ecken, dann denkt daran an diese 8 Fakten über die Wiederkunft Jesu, die wir aus dem ersten Thessalonicher Brief kennen. Lasst uns nun noch gemeinsam beten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass du wiederkommst, dass wir diese Gewissheit haben, weil du es zugesagt hast in deinem Wort und weil es uns bezeugt ist von so vielen Zeugen. Danke, dass du uns diese Gnade gegeben hast, dass wir eine Zukunft haben, eine Hoffnung haben, dass wir unser Heil erwarten dürfen vom Himmel her, weil du wiederkommen wirst vom Himmel her. Hab du Dank, dass wir diese Gewissheit haben und dass uns das Mut gibt, wenn um uns herum die Dinge nicht so laufen, wie wir das wollen. Dass wir in all den entmutigen Dingen unserer Zeit trotzdem wissen dürfen, dass du da bist und dass du wiederkommen wirst, um die Herrschaft anzutreten, die sichtbare Herrschaft über alles. Denn du übst ja jetzt schon Herrschaft aus, aber wir freuen uns auf den Tag, an dem du die Toten auferweckst und uns alle, die wir an dich glauben, zu dir holst. Wir freuen uns auf diesen Tag, auf die Begegnung mit dir und darauf, dass wir dich dann sehen dürfen, wie du bist. Herr, hab du Dank für deine Gnade und für dein klares Wort, das du immer wieder neu schenkst. Amen.